Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Ein Buch, das den Titel Das Fotobuch trägt, muss einfach in der Fotobuchecke vorgestellt werden. Aber bevor ich gleich mit Nina und Alp Eipelshäusern, den Autoren des Buches, spreche, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die mich in den letzten Wochen und Monaten durch Kommentare, durch E-Mails, durch Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Plattformen und durch Käufe über Affiliate-Links unterstützt haben. Das alles trägt dazu bei, dass dieses Projekt, sowohl der Podcast als auch der Blog, erfolgreich weitergeführt werden können. Vielen lieben Dank dafür. Und nun rein in das Gespräch mit Nina und Alp Eipelshäusern, den Autoren des Buches Das Fotobuch, das Handbuch der professionellen Fotobuchgestaltung. Herzlich willkommen, Nina und Alp Eipelshäuser.
Hallo Thomas.
Hallo Thomas.
Nina, Alp, ich finde es schön, dass ihr zusammen da seid. Das ist die Premiere, dass wir zwei Gäste im Podcast haben. Und ihr habt ein Buch herausgebracht, das heißt Das Fotobuch. Und was ist passender in der Fotobuchecke als solch ein Fotobuch? Bevor es dazu kommt, vielleicht stellt ihr euch einmal vor für alle, die euch nicht kennen.
Ja, gerne. Dann mache ich kurz den Anfang. Also ich bin die Nina, ich bin Alps Ehefrau und bin die Gestalterin in unserem Duo. Ich bin studierte Grafikdesignerin und habe in verschiedensten Bereichen schon gearbeitet. Und mein Lieblingsgebiet war immer schon das Layout und eben immer in Verbindung mit der Fotografie etwas zu gestalten. Ja, und da kam es dann gelegen, dass mein Mann auch noch Fotograf ist.
So lernt man sich kennen dann, ne? Praktisch ganz klassisch. Ich bin dann quasi der fotografische Gestalter von unserem Duo sozusagen. Ich habe Anfang der 80er mich selbstständig gemacht als Fotograf, als Werbefotograf und dann viel Zeit ins Land gegangen und bin seit 2001 an der Hochschule in Düsseldorf im Fachbereich Design und unterrichte da im Lehrbereich Fotografie. Das habe ich aber schon erweitert, den Begriff. Mein Thema ist so überwiegend das Licht in der Fotografie. Und ich beziehe auch inzwischen in meiner Lehre dann andere bildgebenden Medien noch mit ein, also tatsächlich auch 3D-Gestaltung, CGI und so weiter.
Okay, da hat man einen kleinen Überblick. Ihr kommt beide aus der gestalterischen Ecke. Jetzt habt ihr ein Buch herausgebracht, das heißt Das Fotobuch. Was ist denn für euch ein Fotobuch überhaupt?
Ja, also letztendlich ist es eine Haltbarmachung der Arbeiten. Das haben wir ja auch ein bisschen beschrieben, so im Intro quasi am Anfang. Und die, ja, man kann sagen, die Veredelung der eigenen Arbeiten. Also ein bisschen auch, neudeutsch ausgedrückt, der Next Level in der Fotografie. Die Wände sind ja begrenzt mit Rahmen und keiner mag sich dann irgendwie die alten Rahmen in die Garage stellen, so galeriemäßig, sondern man kann dann einfach, finde ich, wenn man seine eigenen Bilder wertschätzt, dann ein Buch draus machen. Und wenn man ganz mutig ist, schreiben wir auch, dann schmeißt man das auch dann weg anschließend, weil es ist ja in Buchform da und jederzeit blätterbar. Man zieht es aus dem Regal, blättert, solange man Lust hat, kann es zeigen. Und also es ist mehr als ein Bilderalbum 2.0, weil man natürlich, und da legen wir auch Wert drauf, mit Text umgehen kann. Das, glaube ich, ist relativ neu in diesen Büchern, so sehen wir es zumindest, dass man dann auch lernt, mit Text umzugehen und fordert natürlich dann den Mut der einzelnen Autoren, Autorinnen, auch mal Texte zu schreiben und sich Überschriften zu überlegen und Bildunterschriften zu überlegen. Ja, also eben wie man ein richtiges Buch macht.
Genau. Also, wer schreibt, der bleibt. Und bei uns sind es halt hauptsächlich die Fotos, selbst wenn wir auch auf Texte eingehen. Aber auch wer Fotos druckt und dann eben schön verarbeitet in Papierform im Schrank hat oder im Regal hat, der bleibt für uns in unserer Meinung nach auch.
Ja, definitiv. Ich bin auch ein großer Freund des Druckens und wie ihr gerade schon gesagt habt, irgendwann sind die Wände aber voll oder man kann nicht das ganze Haus, die ganze Wohnung mit Bildern vollkleistern und dann braucht man irgendeine Alternative und da sind die Bücher natürlich sehr dankbar. Du hast gerade mit einem Satz gesagt, man kann danach die Fotos wegschmeißen. Über den Satz bin ich in der Tat auch gestolpert, als ich das Buch gelesen habe. Macht ihr das wirklich so? Das heißt, Bilder, die in einem Fotobuch gelandet sind, werden danach von der Festplatte gelöscht? Seid ihr so mutig?
Im digitalen Bereich bin ich noch nicht so weit, weil ich noch nicht am Aufarbeiten bin, aber ich habe fest vor, mein Archiv zu entsorgen über ein Buch. Also
Das analoge Archiv.
Ja, das analoge Archiv und dann aber auch das digitale, zumindest sehr stark zu entfrachten, wenn die Dinger gedruckt wurden. Weil ich habe inzwischen, das haben wir schon mehrfach umgezogen, also es sind aber Tausende von Kleinbild bis 8x10 Inch Dias aus meinem Beruf und das muss irgendwann weg.
Ja, der Keller ist voll. Das geht nicht.
Also da habe ich keinen Schmerz. Das wird dann verarbeitet, wird beschrieben, wird gedruckt und dann geht es in Schredder und damit ist eine Menge Platz frei.
Ja, aber in der Tat, dafür braucht man Mut. Und vielleicht heißt es ja nicht, alles wegzuschmeißen, aber man kann die Bilder, die man auch aussortiert hat während des Fotobuchprozesses, dann entsorgen, weil die braucht man höchstwahrscheinlich nie wieder.
Ja, so rum versuche ich das auch. Ich bin auch da noch nicht mutig genug, aber genauso ist es, dass wenn man aus einer Szene ja mehrere Aufnahmen möglicherweise hat und man entscheidet sich dann für eine, aus welchen Gründen auch immer, dann versuche ich auch die anderen vier oder wie viele es dann auch immer sind, zu löschen, weil man hat ja dann die vermeintlich beste und wenn sie jetzt im Jahre 2021 die beste ist, dann wird sie wahrscheinlich im Jahre 2025 auch noch die beste sein. Das ist zumindest meine Hoffnung bei sowas. Aber die dann auch noch, nachdem sie in einem Buch gelöscht wird, gedruckt wird, zu löschen, den Mut kann ich noch nicht aufbringen, weil ich mir immer vorstelle, vielleicht brauche ich sie nochmal in einem anderen Kontext, dass man sie vielleicht in irgendeiner anderen Situation nochmal braucht und sagt, da war doch ein Foto von und dann habe ich es nur in Anführungszeichen in gedruckter Form. Aber prinzipiell finde ich es, um Ordnung im Keller, aber auch Ordnung auf der Festplatte zu schaffen, einen guten Ansatz, auch wenn ich mir selber da manchmal noch selber im Wege stehe.
Also schafft ja nicht nur Ordnung, sondern ich spüre halt auch, dass Bilder ganz schnell altern. Ob es jetzt vom Dia dann in Verbindung mit neuen digitalen Aufnahmen zu sehen ist oder dass du digitale Bilder vor 3-4 Jahren, also aus meiner Sicht, die altern auch, weil da gibt es ja viele, gibt mal Zeitbezug vielleicht, die Auffassung ist anders geworden und insofern das lohnt eigentlich gar nicht. Wenn man nicht Klassiker produziert, die irgendwie jeder kennt, lohnt sich's wirklich nicht, die so lange aufzubewahren. Und macht man lieber ein paar neue, weil die kommen ja sowieso dazu.
Obwohl ich gerade den Alterungsprozess und das Festhalten des Alterungsprozesses spannend finde. Wenn ich Sachen aufnehme, die ich heute aufnehme, sind die natürlich in 10 Jahren alt, aber vielleicht gibt's die dann auch gar nicht mehr. Also wenn wir zurückdenken, 20 Jahre zurück und wenn man da ein Telefon fotografiert hat, dann sah das anders aus als ein Telefon, was man heute hat. Das heißt, die Aufnahme kann ja doch nochmal an Wert gewinnen und ich kann es nicht so ohne weiteres neu produzieren.
Da stimme ich dir zu, das ist richtig. Jetzt hinsichtlich, dass wir, oder ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, gar nicht mehr so viel Hobby-Sachen oder so einfach, was mir so begegnet zu machen, sondern ich denke sehr stark immer an die Publikation, ans Buch. Und da weiß ich einfach, dass die Amateure, für die wir das ja meistens schreiben, dann halt auch moderne Sachen sehen wollen. Also wenn ich da mit so einem 8x10 Inch eingescannt von vor 20 Jahren daherkomme, das ist ganz nett. Aber es ist natürlich, wirkt ein bisschen altmodisch und wir möchten ja auch, also unser Beispiel, das sich da durch das ganze Buch zieht, das ist ja auch zeitlich aktuell. Also der Skipper ist natürlich dann in 10 Jahren, hat er diese Schiffe nicht mehr oder was anderes, also da macht man neue. Ne? Also insofern, das ist so mein Hintergrund.
Ja, okay. Kommen wir zu eurem Buch. Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt einen roten Faden verwendet, der sich durchs ganze Buch zieht. Ihr habt einen Skipper auf Sylt, ich glaube es war, nee, Föhr war es, glaube ich, ne? Föhr begleitet und ein bisschen fotografiert und quasi darüber ein Fotobuch gemacht. Und das Ganze findet man in dem Buch, das Fotobuch aus dem Rheinwerk Verlag. Der Untertitel lautet Das Handbuch der professionellen Fotobuchgestaltung. Wie ist es zu der Idee, zu dem Buch über das Fotobuch gekommen?
Also ein bisschen daher, weil wir seit 20 Jahren nach Fürfahren gefahren sind quasi. Und Jon ist uns immer wieder begegnet. Also wir haben wir haben ein paar Turns mit ihm gemacht, haben ihn eigentlich immer besucht, wenn wir auf der Insel waren oben und so weiter. Und die Optik hat mir besonders gut gefallen, weil er als Typ so aus meinen Augen so ein ganz klassischer Skipper ist, ne? Mit so einem verransten Pullover und immer ein bisschen verstrubbelt. Und aber auch diese Ruhe ausstrahlt. Also wenn man ihn dann so an Bord erlebt, das ist alles so kein Stress und ja, und da kommt mal ein bisschen Wind. Ne? Er hatte so einen Sozialarbeiter-Hintergrund aus Flensburg und hat dann übrigens dieses kleine Schiff auch selber gebaut, 5 Jahre lang. Und das fand ich einfach ein spannendes Thema. Und hinsichtlich der Buchleserinnen und Leser habe ich dann auch gedacht, das ist schon so ein interessantes Thema, es hat mit Meer, mit Freiheit, mit ein bisschen Segeln zu tun. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut hineinversetzen. Als es ist nichts Exotisches, aber irgendwie was Nettes. So ein bisschen Urlaub auch und dachte ich, das ist ein schöner Inhalt. Auch weil solche Geschichten sicherlich in den Archiven schlummern, zum Teil von den Amateurinnen und Amateuren, und dann sagen, ach, guck mal, jetzt kann man es ganz einfach mal versuchen nachzumachen mit ähnlichen Inhalten. So war die Idee eigentlich.
Ja. Und ihr habt das Buch so ein bisschen als Workshop-Skript aufgebaut oder als Arbeitsbuch. Ich denke, das ist schon ein Buch, mit dem man wirklich arbeiten muss. Also es ist weniger ein Buch, was man gemütlich mit ins Bett nimmt und da drin liest, sondern es ist wirklich eins, wo man einen Bleistift in der Hand hat und sich vielleicht ein paar Sachen rausschreibt oder anstreicht, um damit zu arbeiten. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
Ja, das ist absolut korrekt. Die Grundidee zu unserem Das Fotobuch kam auch, weil wir Fotobuch-Workshops gegeben haben. Seit vielen Jahren tun wir das, vornehmlich in Zingst beim Horizonte-Festival. Und da kam immer die Frage unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, gibt es denn da auch Literatur zu? Und dann mussten wir immer Nein sagen, bis wir das selber geschrieben haben. Also deswegen dieser fundierte Grundsatz dieser sehr praktischen Arbeit innerhalb des Fotobuchs und eben quasi wie ein Handbuch, wie eine Anleitung, aber eben nicht schnell, sondern qualitativ, hochwertig, mit viel Einzelschritten zum Ergebnis kommen, aber eben praktisch.
Ja, also das kann ich unterstreichen. Das Buch ist detailliert, gründlich, aber gut und bringt viele Aspekte, die man bei der Buchherstellung, also wenn man jetzt ein Buch produzieren möchte, sei es für sich selber oder sei es vielleicht auch sogar für den Verkauf, mit denen man sich dann zwangsweise beschäftigen muss. Das sind Einblicke, die man als Fotograf sonst so nicht hat. Also sonst kümmert man sich um die Fotos und achtet aufs Licht oder achtet aufs Motiv oder die Bildgestaltung. Aber den Schritt dann hinter, wie man das dann vernünftig präsentiert in Buchform, das ist ja was man häufig so ein bisschen, ja, oder wo man gar keine Ahnung von hat. Und wo mir auch aufgefallen ist, dass es da bislang eigentlich keine adäquate Literatur für gibt. Es gibt jetzt auch von das Buch Eins reicht von Sebastian Schröder, der so ein bisschen in Richtung Bildauswahl geht. Das ist auch ein Thema bei euch, wo es ja auch darum geht, Bilder auszuwählen für ein Buch. Das ist vielleicht so eine kleine Schnittmenge. Aber euer Buch geht darüber hinaus und beschäftigt sich dann auch noch mit dem Layout. Ich finde sehr schön, wie ihr das Buch eingeteilt habt. Ich habe gerade gesagt, der rote Faden ist die Erstellung des Fotobuch über den Skipper auf Föhr. Aber ihr habt es eingeteilt in 3 große Kapitel. Vielleicht gehen wir die schrittweise durch. Einverstanden?
Ja, ja. Gerne.
Müssen wir selber mal aufblättern. Schon
so. Ja. Ja, das erste Kapitel finde ich erstmal ganz gut, dass man sich erstmal Gedanken machen muss. Vorüberlegungen, Planungen. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal einen Satz sagen.
Also die Grundstruktur, die kommt natürlich von unserem sehr geschätzten Frank Paschen. Das ist unser Lektor, der uns eigentlich immer begleitet auf dieser erstmal ganz großen Autobahn und immer mal wieder eine Leitplanke hier und eine Leitplanke da setzt hinsichtlich der Leserin und der Leser. Also und er hat so eine ganz, ganz tolle Logik. Frank ist auch einer, der dann während des Buchschreibens, glaube ich, als einziger den Überblick behält, weil wenn du drin steckst, hast du irgendwann keinen Überblick mehr oder die Wiederholung. Und die Grundstruktur Die haben wir in unserem Konzept mal so grob aus Erfahrung von unseren Kursen niedergeschrieben, weil wir so auch die Kurse, die waren ja manchmal 2 Tage, manchmal eine ganze Woche, und die waren eben auch so ein bisschen logisch aufgebaut, und er hat dann runtergebrochen auf eine Buchform, und so ist das zustande gekommen. Und diese Vorüberlegung, die ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass man Geschichten erzählt, ne? Dass man praktisch, ist ja manchmal so ein bisschen salopp formuliert, kein Foto ohne Gestaltung und kein Buch ohne Geschichte, weil sonst muss ich es nicht machen. Große, sagen wir mal, ich will nicht sagen Manko, aber man trifft auf viele Fotobücher, die sind so beliebig zusammengewürfelt, ein bisschen. Also ich muss mir schon überlegen, wen will ich ansprechen, was will ich damit sagen, eben kein Bilderalbum 2.0, sondern eben auch eine lesenswerte Geschichte zu haben. Und so ist auch dann dieses Fotobuch, das Fotobuch, aufgebaut.
Es sind eigentlich in dem ersten Kapitel alle Grundsatzfragen zu klären. Die sollte man sich eben als Fotobuchgestalter beantworten können. Zum Beispiel auch, für welche Zielgruppe ist es? Zeige ich es nur der Oma oder meiner Ehefrau? Oder ist es vielleicht tatsächlich für ein etwas hochwertigeres Publikum, was dann auch noch bewertet? Also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ja, und an jedem Ende der Kapitel gibt es die Lessons Learned. Das haben wir herausgefunden, dass das sehr, sehr gut ankommt bei unseren Leserinnen und Lesern, dass die dann eine Art Zusammenfassung da nochmal erfahren. Und so wurde eben das erste Kapitel auch nochmal zusammengefasst.
Ja, das auch das kann ich wieder unterstreichen. Auch das fand ich sehr hilfreich, dass man da am Ende nochmal so ein bisschen das Ganze komprimiert zusammengefasst bekommt, was in dem Kapitel steht. Das finde ich, es hilft ja auch bei Vorträgen, dass man am Ende nochmal so ein paar Key Features nochmal präsentiert bekommt. Und so ähnlich habe ich diese Lessons Learned auch verstanden. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit dem, was ich am schwierigsten finde: Bilder beurteilen und auswählen. Das ist ja ein Aspekt, man hat die Fotos im Kopf, man hat seine Lieblinge, aber die passen nicht unbedingt immer so ins Buch. Habt ihr da einen Tipp?
Knallhart sein. Das kennt man aus dem Film oder auch wenn man jetzt professionell arbeitet, Kill Your Darlings. Also Bilder alleine funktionieren gänzlich anders wie Bilder in einem Buch oder an der Wand. Das beschreiben wir ja auch ein Stück weit. Das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ein Buch, der Amateur macht Fotos und dann Buch. Und wir haben den Ansatz rumgedreht. Wir haben gesagt, okay, ich mache ein Buch, wir machen ein Buch und ich mache Fotos dazu. Das sieht ganz anders aus, weil die müssen dann funktionieren, einzeln, als Doppelseite, als Geschichte, da muss eine Dramaturgie rein. Und man tut, also der Tipp wäre, die eigenen Bilder oder Bilder überhaupt immer zu beurteilen in Relation zum Rahmen. Also meine Studenten kriegen eine Aufgabe und in dem Rahmen der gestellten Aufgabe beurteile ich dann das Foto. Wenn ich ein Buch mache, dann habe ich andere Rahmenbedingungen und dann muss ich meine eigenen Bilder unter diesen anderen Rahmenbedingungen beurteilen. Das ist nicht schwer. Das kann man relativ gut einüben.
Naja, und die Rahmenbedingungen sind unsere Doppelseite. Und da musst du halt vorher überlegen, wie ist das Format? Also so einfach ist das nicht. Deswegen haben wir ja ein Buch geschrieben.
Ja. Aber genau das ist es nämlich. Also ich meine, klar, man muss sich natürlich einmal die Rahmenbedingungen überlegen, wer ist meine Zielgruppe oder was ist die, das hat ja auch gerade schon gesagt, welches ist die Geschichte, die ich erzählen möchte und passt das Bild rein oder ist es einfach nur schön, aber hat mit der Geschichte nichts zu tun. Und das andere ist halt wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes der Rahmen, passt es denn überhaupt in das von mir in den Vorüberlegungen oder in den Planungen gewählte Format. So habe ich es zumindest verstanden, dass man sich vorher überlegt, ich mache ein Buch im Querformat, dann muss ich auch überlegen, passt das Foto, was ich da habe, so rein in das Layout, in die Gestaltung, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Nee, ist genau richtig, ja.
Gut, da habe ich ja schon mal was gelernt, das ist ja schon mal sehr gut.
Eins noch dazu, ich habe ja so ein paar Kriterien dann, die sehr akademisch sind, natürlich, die sind ja auch zu lesen. Und da ist sicherlich so, dass dann der eine oder andere sagt, hä, was will er denn, was hat er damit jetzt sagen wollen? Also es gibt tatsächlich schon auch Kriterien von guten Bildern, die sich so eingeschlichen haben. Die kommen zum Teil aus der Kunsthistorik, die kommen aus anderen Bereichen, die sind aber auch natürlich immer auch dem Zeitgeist unterworfen. Also wie gesagt, dein Beispiel vorher mit dem alten Telefon, also mit einem Bild eines alten Telefons. Das hat eine gewisse nostalgische Funktion vielleicht, das passt nicht in jeden Rahmen rein. Also auch da ist es wieder entscheidend, unter welchem Gesichtspunkt beurteile ich diesen fotografischen Inhalt.
Genau, und muss natürlich dann, wie gesagt, auch in die Geschichte passen. Wenn man denn ein Buch hat, jetzt einfach nur unvermittelt ein Telefon da reinzusetzen, würde natürlich auch in der Tat nicht funktionieren. Aber wenn es, ja gut, das Beispiel Telefon hakt vielleicht, aber wenn es irgendwie in die Geschichte passt, denke ich, kann man das natürlich irgendwo schon irgendwo mit einbringen. Wie gesagt, bei Telefon würde mir jetzt aber auch spontan keine Idee einfallen. Ihr habt gerade gesagt, es muss in den Rahmen reinpassen. Und ich finde, das Buch ist einfach aufgrund eurer Biografie sehr dem Design oder dem Layout verschrieben. Und das kommt ja auch in dem dritten Teil des Kapitels dann zu tragen, wo es sich dann um die Fotobuchgestaltung dreht. Das ist auch das, glaube ich, das größte Kapitel. Ihr erklärt sehr ausführlich, wie man ein Buch layoutet. Was ist überhaupt Layout?
Ja, ein Layout ist quasi das Grundgerüst, wo man Fotos und Texte einbindet und eben dann ausrichten kann. Also es hilft einem, ähnlich wie ein Koch, der so ein Mise en Place macht und alles sehr schön vorbereitet, es hilft einem letztlich bei dem Füllen der Inhalte eines Buches, weil man sich im Vorfeld die Gedanken macht, also das Layout festlegt, wie, wo und wann und in welcher Anzahl die Bilder und die Texte vorhanden sein können. Ja, da ist ganz, ganz viel Freiraum letztlich noch, aber es ist eine Rahmenbedingung geschaffen, eben ein Grundgerüst dafür, dass man sich dann leichter tut.
Ja, also das Kapitel, muss ich sagen, hat mir auch am meisten, mich am meisten weitergebracht oder mir die Augen geöffnet, worauf man achten kann. Es geht um, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass der Artikel richtig ist, der Raster, ne? Ja, genau. Es war der Raster.
Ab jetzt, weil das sage ich immer falsch.
ich habe es extra versucht, jetzt richtig zu machen. Aber dass man daran natürlich dann zwar gewissen Freiheiten hat, aber auch gewisse Regeln, die sich wiederholen, damit es nicht chaotisch wirkt. Also wenn man einmal ein Raster für das gesamte Buch festlegt und ich mich daran halte, dann ist das Buch zumindest, hat es dann schon mal eine Grundstruktur. So habe ich das zumindest verstanden und das habe ich vorher schlicht und ergreifend einfach nicht gewusst. Das ist was für mich komplett neu war und wo ich gedacht habe, okay, und wenn man daraufhin dann mal jetzt Bücher sich anguckt oder es gilt ja auch für Zeitschriften und Journale und weiß der Geier was, dann kann man das Raster da den Raster auch wiederfinden. Also ja. Das ist wirklich was man wirklich, wo man wirklich was lernt, was ich einfach, wie gesagt, als Hobbyfotograf so nicht wusste.
Genau, das ist ja schon mal ein schöner Mehrwert. Genau darauf zielen wir auch ab, dass wir das eben an die Hand geben, weil es erleichtert es eben sehr. Ja, also vielleicht noch einfacher erklärt, das Layout ist wie so ein Regalsystem und man hat da einzelne Fächer und Regalbretter und da stellt man eben seine Bilder rein und seine Texte rein und jede Doppelseite ist genauso aufgebaut. Da steht immer das gleiche Regal, aber es wird unterschiedlich gefüllt. So hat man immer wieder erkennbare Platzierungen auf den verschiedenen Seiten und kriegt eine Ruhe und eine Ordnung und ein System eben in dieses ganze Buch, sodass man dann von Gestaltung sprechen kann.
Schönes Beispiel. Gibt es denn sowas wie ein gutes Layout?
Jein. Mein Mann möchte was dazu sagen.
Ich bin ja nicht der Layouter quasi. Ja, also ich glaube, das ist wie bei den Fotos. Die ruhigen, aufgeräumten, die sind jetzt erstmal per se die besseren. Und Wenn man mal tolle Bücher anguckt oder Magazine und so weiter, dann heißt das, die kommen ruhig und aufgeräumt und sauber und spannend daher, heißt nicht, dass das Layout ein einfaches ist. Das ist manchmal sehr komplex, es sind auch oft unterschiedliche Raster und praktisch ja, Regalbretter verarbeitet, aber immer doch nach einem gewissen System. Also deswegen steckt da, glaube ich, am Anfang die meiste Arbeit drin, erstmal auf Basis des Formats ein gutes Raster zu entwickeln, damit man da nicht mehr ran muss. Ne? Dann kann man praktisch mit dem immer wieder anders arbeiten, ganz anders belegen, anders befüllen, wie Nina sagt. Also wenn es dann anschließend ruhig daherkommt, aufgeräumt, übersichtlich und doch spannend, dann hat man, ja, dann hat man ein gutes Layout.
Ich glaube, die Definition von gutem Layout ist die Flexibilität mit einer Grundordnung. Ja, so kann ich es vielleicht lassen. Ne?
Ja. Also die Frage, die kommt zum Beispiel, da haben wir auch in den Kursen, die wir geben, ist tatsächlich so ein Drittel Fotografie und zwei Drittel Gestaltung. Und da kommt die Frage ganz oft und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sind extrem dankbar, wenn wir da mit Wäscheleinen und Regalbrettern daherkommen, weil das ist ein schönes Bild und dann sagen, ach, jetzt verstehe ich das erst, ne? Und dass der Text auch einfach nicht so hineingeworfen wird, sondern dass der genauso mitfließt als Element. Das wird wahnsinnig gern genommen und weil das natürlich sich in einem Buch versteckt sich ja praktisch die Gestaltungsarbeit hinter dem letztendlich finalen Produkt. Ne? Da haben wir mal die Aufgabe entwickelt, dass man Layout vermutet, ne? Einfach transparent drüber, ein paar Bleistiftstriche zieht, woran man denkt, wie sich dieses Layout, dieser Raster orientiert. Ne? Und das ist eine super Übung, dass man das einfach mal analysiert, da kann man eine Tageszeitung nehmen oder weiß der Geier irgendwas und guckt mal, komme ich jetzt drauf, wo da die Linien liegen und welches die Spalten sind und woran die Fotos hängen vielleicht, dann taucht man da so ein bisschen in diese Layout-Arbeit ein. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Definitiv. Ihr habt das Beispiel mit dem Butterbrotspapier quasi ja auch im Buch drin. Und ich finde auch, dass dieses Bild mit dem Bücherregal oder mit dem Regalsystem eigentlich sehr schön. Ich habe direkt an unser Keller-IKEA-Regal gedacht, was ja dann auch flexibel mal breitere Spalten, mal dann wieder doch so einen größeren Abstand hat. Und genau so kann man sich es in der Tat vorstellen. Das ist also wirklich, ja, also wie gesagt, für jemanden wie mich, der sich mit Layout bislang noch nie beschäftigt hat, öffnete es einfach ganz viele Augen. Ihr habt, steht auch auf dem Buch drauf, Software unabhängig steht auf dem Buch draußen aufgedruckt. Jetzt gar keine konkrete Software, mit der ihr das macht. Nichtsdestotrotz muss man das ja dann irgendwann, wenn man ein Buch dann haben will, doch irgendwie elektronisch umsetzen. Habt ihr da noch irgendeine Empfehlung oder sagt ihr, naja, es gibt 2, 3, 4 Layout-Programme, die können das eigentlich alle gleich gut?
Ja, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Wie groß ist der Geldbeutel? Also wir würden schon empfehlen, eine professionelle Layout-Software sich anzuschaffen, wie zum Beispiel Acrobat InDesign. Aber das ist natürlich kostspielig. Und es ist, wenn man das nur einmal oder zweimal macht, wirklich ein bisschen drüber. Aber wozu wir raten können, wenn jemand mal erstmal einen Anfang machen will, ist, dass man das Ganze in einer Software, die eben angeboten wird von irgendwelchen Anbietern eben. Na, das doppelt sich. Thomas, das streichst du raus nachher. Also, mal neu. Dass man diese Software, die von denen bereitgestellt wird, eben benutzt und dort aber sich quasi ein Layout-Raster selber baut mit Hilfslinien. Das haben nämlich die meisten dieser bereitgestellten Softwares. Und so kann man sich mit Hilfslinien ein Raster bauen und da ohne eine zusätzliche Software trotzdem ein relativ gutes Layout dann sich basteln.
Du meinst jetzt bei Buchanbietern, wie man sie halt im Internet kennt, ich will jetzt gar keine Marken nennen, aber die halt so für einen kleinen Geldbeutel oder für einen privaten Gebrauch Fotobücher anbieten, genau. Bei der Software bist du gerade.
Genau, ja. Okay. Bei Softwares bin ich gerade, die gibt es ja in der Regel, geben die das dann vor und da sind dann 5 Bilder links und 3 Bilder rechts und 1 noch gedreht, das wollen wir natürlich nicht, das ist auch nicht das Layout, was jemand sich ausdenken mag. Aber die haben oft auch eben leere Seiten. Und diese leeren Seiten kann man quasi missbrauchen und dort seine eigenen Hilfslinien ziehen, um sich so ein bisschen was selber zu bauen. Genau, ja. Ansonsten gerne eben ein professionelles Layout-Programm.
Ja, also auch da gibt es ja, glaube ich, noch mehrere Anbieter. Klar, Adobe InDesign ist, glaube ich, der Marktführer und sicherlich das ja, State of the Art, aber wie du schon gesagt hast, natürlich auch immer mit gewissen Kosten verbunden, wo man sich dann einfach fragen muss, lohnt es jetzt für mich oder brauche ich vielleicht dann doch irgendwas anderes?
Genau.
Ich würde gerne noch mal zu einem Kapitel, das ganz weit am Anfang steht, weil ich darüber auch das sehr interessant fand. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen, nämlich zu eurem Kanaldeckelprinzip. Wie ist es dazu gekommen und was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Ja, also ich habe den, das habe ich erfunden, ich habe den Kanaldeckel insofern genommen, weil der natürlich so ungewöhnlich ist. Das ist auch immer der Schmunzler in den Kursen. Man könnte auch Türen oder Fensterbänke oder Eingangs-Gartentürchen nehmen, das ist völlig wurscht. Ich will sagen, wenn man jetzt, ich gehe da von meinem Vater aus, der ist dann Samstag, Sonntag, wenn schön Wetter war, hat er gesagt, ich nehme mal den Apparat mit, dann ich habe noch 5 Bilder auf meinem Diafilm. Und dann sind sicherlich schöne Bilder entstanden, das machen heute die meisten Amateure genauso, dass man so knipst, ne? Also jetzt gar nicht despektierlich, sondern man nimmt mit, was kommt. Und wenn man sich jetzt auf ein Buch konzentriert und vielleicht bestimmte Motive noch braucht, dann mache ich so eine Art Autosuggestion. Und das Kanaldeckelprinzip ist einfach, ich gehe durch die Haustür durch und sage, heute fotografiere ich nur Kanaldeckel. Und es ist tatsächlich so, dass einem danach auch auffällt, wie viele unterschiedliche Formen, Farben, Größen, wenn man sich selber suggeriert, nur Kanaldeckel heute bitte, und dann springen die einen an. Also die Motive begegnen einem dann. Und wie gesagt, kann man mit allen Gegenständen machen. Und dann bin ich fokussiert. Also ich bin weg von diesem, ich sammle mal ein, was so kommt und habe dann vielleicht eins oder gar keins dabei, das ich für mein Buch einsetzen kann, sondern ich gehe hin, dass ich konzeptionell rausgehe und sage, okay, jetzt suche ich Motive oder ich nehme mir heute vor, maritime, wobei das ist schon zu weit gefasst, also ich fotografiere heute Schiffe, so um Gegenpol zu haben zu diesen Traditionsschiffen vielleicht. Und dann weiß ich A, wo ich hingehen muss und B, fallen mir dann eben interessante Sachen auch viel mehr auf, weil ich mich dann eben auf dieses eine Thema konzentrieren kann.
Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn man dann einmal drauf achtet, dann fallen einem Sachen auf, die man ja vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte. Ihr habt ein paar Bildbeispiele von Kanaldeckeln. Mir ist selber auch mal aufgefallen, dass in vielen Städten der Stadtname auf dem Kanaldeckel zu finden ist, was natürlich dann auch wieder für, wenn man ein Urlaubsbuch macht, vielleicht ganz interessant sein könnte. Und wenn man einmal so einen Trigger hat, an dem man sich dann hängt, dann sieht man ihn natürlich an jeder Ecke und Ende und kann fast gar nicht mehr davon. Also ich habe auch im Kopf so ein paar Sammlungen, die ich immer wieder befülle. Das heißt, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, werden die versucht dann auch zu befüllen. Und man kann manchmal gar nicht weitergehen, weil da so viele Sachen sind. Aber das ist, fand ich nochmal schön erklärt hier, einmal jetzt von dir, aber auch bei euch im Buch.
Also das ist der Begriff Triggern, den sagst du natürlich als Mediziner, der trifft es eigentlich. Man setzt einen Impuls und die Begriffe, die man sich dann vornimmt, abzufotografieren, die begleiten einen auch eine Zeit lang, auch wenn ich jetzt rausgehe und sage, okay, heute mache ich nur Bullaugen, kommt dann doch vielleicht ein Kanaldeckel dazwischen. Aber ich bin dann viel sensibler quasi von meiner Wahrnehmung auf bestimmte fokussierte Themen. Und klar, Fokus, Scharfstellen, Fotografie hat auch mit Inhalt zu tun.
Als ihr das Buch geschrieben habt, hattet ihr eine Zielgruppe im Kopf, für die das Buch ist?
Nein.
Ja.
Ja. Nein. Also das ist das, was Frank dann immer macht. Der dann hin und wieder mal in den Kommentaren schreibt, bitte an die Leser denken. Und könnte man das vielleicht weniger akademisch ausdrücken, das ist unser Regulator, weil der natürlich seine Leserinnen und Leser ganz genau kennt und auch die Kunden des Rheinwerk Verlags, und da hat er immer ein Auge drauf. Ich merke, bei mir oder bei uns ist es manchmal so, dass wir natürlich hochprofessionell ankommen und das auch machen wollen und dann vielleicht dann zu hoch ansetzen, ne? Und Frank holt uns dann immer wieder auf den Teppich des Anwenders herunter.
Ja, aber wir hatten schon eine konkrete Zielgruppe, nämlich die ambitionierten Amateure, die die Zeit auch dafür haben.
Das ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe, die bei euch in den Workshops ist, oder? Also das hätte ich jetzt so vermutet, dass die Leute, die nach Zingst fahren, das sind die in der Regel ja dann die ambitionierten Hobbyfotografen, die ihre Erinnerungen, ihre Geschichten in Form eines Buches drucken wollen.
Eigentlich sind es sogar diejenigen, die, ich sag mal in Klammern, die meinen, dass sie in der Fotografie schon alles können und dann fehlt ihnen dieses 2.0. Also was mache ich jetzt dann darüber hinaus? Und dann kommen eben die, die wirklich ihr Hobby sehr breit fächern und ausleben und sagen, da möchte ich genauso gut werden wie in meiner Fotografie.
Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, Wenn du, Alp, deinen Studenten sowas beibringen würdest, gäbe es da andere Literatur? Gibt es da dann noch fachlichere Literatur? Weil ich finde euer Buch wirklich sehr umfassend und zumindest für den Fotografen-Layout, es gibt natürlich noch Magazin-Layout und weiß der Geier was alles, aber für den Fotografen wüsste ich nicht, welche Frage in dem Buch nicht beantwortet wird. Gibt es da denn noch irgendwelche anderen Literatur, die man sagen würde, ja, aber wenn ich das studiere oder wenn ich das professionell mache, dann ziehe ich noch ein anderes Buch aus dem Regal?
Leider nein. So ist mein allererstes Buch, weiß gar nicht, 2004 entstanden, weil es, mal abgesehen von dem alten Hedgeco und dem alten Marchesi, in der 380. Auflage wurde jetzt über die Fotografie theoretisch, kunsthistorisch wahnsinnig viel geschrieben, aber so technisch oder so praktisch relativ wenig. Also da tun die paar Fotografiebuchverlage, die es jetzt noch gibt, ich meine, das wissen sind es gerade mal noch 2 oder 3 in Deutschland, die tun dann schon ein bisschen was dazu. Aber ich habe da jetzt kein Spezielles über das hinaus, was ich meinen Studierenden empfehlen würde. Noch dazu, dass die natürlich Fotografie nur als Teil ihres Kommunikationsdesign-Studiums studieren und natürlich in diese ganzen gestalterischen Disziplinen dann auch reingucken wollen. Aber es ist tatsächlich so, dass man, ich weiß nicht, woher es kommt, weil natürlich jetzt die Technik nicht unbedingt mehr Thema ist, die man, das man braucht. Also die Kamera macht viel selber, die macht es nicht schlecht. Und wenn ich mit einer Automatik gut umgehen kann, dann muss ich nicht wissen, warum es das Blende 5.6 war oder nicht. Das war früher natürlich anders, ne? Also da haben die Bücher Kniffe noch und Belichtungstricks erklärt. Das entfällt alles heute. Und man muss auch sagen, die jungen Leute, die sind also um die 20 rum, da ist schon so der Gedanke, naja, ich drück mal drauf, den Rest mache ich dann in der Post. Also die sind doch eher, wie sagen wir, 70% Photoshop-lastig und 30% Rohaufnahme. Ne? Das macht man mal so und den Rest biege ich dann hin. Wobei die das hinbiegen wunderbar können zum Teil, also exzellent. Die sind viel besser als ich im Photoshop, weil ich den wenig benutze. Aber es gibt wenig Literatur. Also es gibt viele. Das Fotobuch an solches ist ja ein ganz breites Medium. Es gibt ja auch das Fotobuch-Museum in Köln, dann der Markus Schaden hat es ins Leben gerufen und da gibt es fantastische Bücher. Und wenn man da mal reinguckt, dann kann man schon auch so über die Bildgestaltung viel lernen oder über Geschichten erzählen. Aber natürlich nichts über Technik oder wie mache ich was und wie mache ich Layout. Das erzählt so ein Buch natürlich dann nicht.
Ich glaube, das war zumindest so die Gedanken, die ich mir gemacht habe, dass das Thema Fotobuch, Layout, Typografie für den ambitionierten Hobbyfotografen auch erst in den letzten Jahren so richtig entstanden ist, seit man selber Bücher so layouten kann. Ihr habt, ihr sagt ja, habt ja auch vorher, auch im Vorwort vorgestellt, früher hat man die Bilder eingeklebt in ein Album, hat vielleicht noch eine Bemerkung drunter gemacht, je nachdem, wie ausführlich man das Ganze gemacht hat. Aber dass man jetzt professionell hochwertige Bilder selber auch ohne Verlag erstellen kann, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die, weiß ich nicht, jetzt kann ich schwer sagen, aber vielleicht in den letzten 10 Jahren erst so richtig entstanden ist. Vorher war das meiner Meinung nach gar nicht so richtig möglich.
Ja, ich kann mich noch total gut erinnern, das ist ungefähr 15 Jahre her. Da wollte ich gerne mit meinem Mac ein Fotobuch erstellen und zwar eben mit so einer Software XY, die es halt da irgendwie gibt und dass mir dann das gedruckt nach Hause geschickt wird. Und da gab es einen einzigen Anbieter für Mac. Den habe ich dann auch tatsächlich genommen und hatte dann mein erstes gedrucktes Fotobuch zu Hause.
Ja, genau. Aber das ist das, was ich sage. Das war vorher einfach gar nicht so richtig möglich. Und mittlerweile ist das, glaube ich, relativ gut möglich. Ich hatte kürzlich ein Gespräch von der Druckerei Buch One zu Gast, wo man auch dann über die kommunizieren relativ offen die Preise, wie viel das Buch bei der und der Auflage dann kosten würde, sodass man auch in einer kleineren Auflage schon Bücher erstellen kann, sei es für den Freundeskreis oder für den kleineren Verkaufskreis im Ort oder wie auch immer, und das Ganze zu Preisen, die durchaus erschwinglich sind. Also klar kostet das alles immer Geld, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen müsste, das kann man sich gar nicht, das rechnet sich ja gar nicht mehr. Und seitdem das möglich ist, muss man sich natürlich auch darüber hinaus auch damit hinsetzen, wie kriege ich denn jetzt überhaupt das Buch hin? Also Fotos machen ist das eine, verkaufen ist das nächste, aber dazwischen muss ich ja auch irgendwie ein Produkt erstellen. Und deswegen finde ich, ist euer Buch da wirklich eine passende Ergänzung, also aus meiner Sicht.
Ja, vielen Dank.
Ich glaube, es gibt drei Gruppen. Es gibt natürlich die üblichen Anbieter, wo ich schnell, also quick and dirty, zu meinem Fotobuch komme. Ist auch völlig in Ordnung. Gibt es so die zwischendrin, die haben sich stark etabliert in den letzten 10 Jahren, die sogenannten Online-Druckereien. Da gehen viele meiner Studierenden hin, die dann ein Layout schon voraussetzt. Aber auch bis zur Einzelauflage, also sprich Diplomarbeiten und so weiter, bieten die an. Und dann gibt es eben die großen Druckereien, wo man dann richtig viel Geld ausgeben muss für eine Handvoll Bücher. Wobei das ist, glaube ich, auch weniger geworden, das Preisniveau, also weil die Druckvorstufe und die ganze Verarbeitung dann bei deren Prozessen natürlich auch wesentlich schneller und einfacher geworden sind.
Ja. Aber eigentlich eine erfreuliche Entwicklung. Also ich werde mal schauen. Wir machen seit 12 Jahren ein Familienbuch, was zu Weihnachten die Großeltern bekommen. Und mit dem Wissen durch das Buch bin ich mal gespannt, ob die Ausgabe 2021 layouttechnisch, designtechnisch anders daherkommt als die Bücher zuvor. Ich bin mal gespannt. In eurem Buch, wir hatten eben den Skipper, der mit seinem gegerbten Gesicht so wie ein roter Faden durch das Buch wandert. Gibt's aber auch immer noch was anderes, was mir aufgefallen ist, nämlich das Porträtmagazin. Und als ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, das ist gar nicht einfach nur Bilder für das Buch, sondern dieses Porträtmagazin gibt es wirklich. Was ist das?
Ja, das ist unser Baby, unser Herzensprojekt. Das, was wir schon immer machen wollten, in Anführungsstrichen. Also es ist ein Non-Profit-Ding gewesen, was wir vor ein paar Jahren, 2019, ins Leben gerufen haben, auch aus unserer beiderseitiger Kompetenz heraus. Alp mit der Fotografie, ich mit dem Layout, Verlagswesen etc. Und wir haben immer das Ziel gehabt, das perfekte Magazin zu machen und auch den Anspruch. Weil in meiner Vergangenheit habe ich viele verschiedene Fotozeitschriften, Fotomagazine gestaltet, gelayoutet und war auch in der Redaktion zum größten Teil mit verantwortlich. Und es war aber nie so, wie ich es alleine gemacht hätte. Natürlich waren die anderen auch super, keine Frage, aber wir wollten eben das machen, genauso wie wir es machen wollten. Und so ist das Porträtmagazin dann geboren worden. Es dreht sich rund um die Fotografie, rund ums Porträt, aber eben nicht nur um die Fotografie, so wollte ich sagen. Es geht eben auch um die Malerei, um die Skulpturen, also überall, wo im weitesten Sinne das Porträt eine große Rolle spielt.
Ja, so ist es praktisch über die Kontakte. Wir haben dann versucht, neue Kontakte zu bilden und ungewöhnliche Autoren und Autorinnen zu finden. Das, denke ich, ist uns in allen vier Heften bislang auch gelungen. Ganz ungewöhnliche Sachen. Es gab so ein paar Kategorien, dass wir auch mal ins Ausland gucken. Also primär haben wir uns um die deutsche Porträtfotografie gekümmert. Es gibt keine Zeitschrift, die ausschließlich über das Porträt berichtet, das war auch schon mal gut. Wir haben dieses 8x10-Inch-Format gewählt, weil das so das klassische alte, größte Großformat-Format ist quasi. Und ja, so ist das entstanden. Und jetzt wurden wir ein bisschen ausgebremst durch Corona. Die Inhalte sind jetzt da. Was fehlt, sind ein bisschen die Unterstützer. Aber das muss nicht heißen, dass es dann gar nicht mehr erscheint. Also hat auch guten Erfolg gehabt. Ist auch vor allem in Galerien, in der Kunstszene, sehr, sehr gut aufgenommen worden. Da waren wir relativ überrascht. Und es entsteht aus einer Idee heraus, ein gutes Druckprodukt zu machen, zu blättern zu können und dem zweitältesten Genre der fotografischen Welt sich zu widmen, einfach dem Menschen, ne? Dass man da in jedweder Hinsicht über den Menschen berichtet.
Mhm. Also, wer sich da weiter informieren möchte, man findet die so einen kleinen Einblick unter www.porträtmagazin.de und ich glaube, dort kann man auch die Magazine bestellen, ist richtig.
Genau, alle Ausgaben gibt es auch noch.
Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin da jetzt im Rahmen der Vorbereitung drüber gestolpert. Ich werde mich damit aber auch noch mal ein bisschen weiter beschäftigen, weil ich das die Idee gut finde, sich da ja wirklich ja richtig mit auseinanderzusetzen, sich gemütlich bei einer Tasse Kaffee hinzusetzen, in einem Magazin zu blättern und nicht am Monitor zu gucken und das Ganze dann einmal intensiv anzugehen. Also das klingt nach einem spannenden Projekt und das werde ich mir, wie gesagt, nochmal genauer anschauen.
Ja, gerne.
Nina Eib, wenn ihr den Podcast vielleicht schon mal gehört habt, dann wisst ihr, was am Ende immer für eine Frage kommt. Ich frage immer meine Gäste nach einer Empfehlung. Und jetzt habe ich zwei Gesprächspartner, also frage ich jetzt nach zwei Empfehlungen. Irgendein Buch, was euch inspiriert hat, wo ihr Ideen rausgezogen habt, das muss ja nicht zwingend ein Fotobuch sein, das kann auch ein anderes Genre sein, was ihr immer wieder zur Hand nimmt oder was euch einfach irgendwann mal die Augen geöffnet hat. Gibt es da irgendetwas, was ihr empfehlen könnt?
Also ich lese zugegebenermaßen ganz, ganz viele Krimis. Da werde ich jetzt keinen speziellen nennen, weil ich die wie eine Berieselung abends runterlese. Aber wenn es etwas seriöser wird, dann lese ich die Zeit, die übrigens mit ihrem Zeitmagazin ein sehr, sehr schönes Layout da einherbringt. Und ansonsten lese ich auch mal solche dicken Schinken wie den Homo Deus, also eine Geschichte von morgen von dem Yuval Noah Harari. Da geht es eben um den Menschen, die Menschheit selber.
Und den göttlichen Menschen dann so.
Ja,
genau. Ja, okay. Ich bin beschäftigt mit physikalischen Bildern sozusagen, mit meinem neuen Roman, der irgendwann in 2 Jahren vielleicht erscheint. Also meine Empfehlung ist von Michio Kaku. Das ist so ein Physiker, ein amerikanischer Physiker, der sehr populär geworden ist, weil er Dinge gut erklären kann. Und der hat ein dickes Buch geschrieben, Abschied von der Erde, die Zukunft der Menschheit. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Das kriegt man manchmal ein bisschen Gänsehaut bei dem Ding, aber das ist gut für das innere Bild. Also das, was er beschreibt, das kann man schön im Kopf sich dann bebildern, sage ich mal.
Spannende Empfehlungen. Und habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Du schreibst auch parallel noch an einem Roman?
Also das habe ich mir jetzt vorgenommen, nachdem ich ja das Fotobuch, dass wir das endlich fertig hatten.
War Langeweile.
Ja, ein bisschen Luft holen. Also da ich, sagen wir mal so, Großer Fan bin von sogenannten Hard Science Fiction, also das sind Fiktionsgeschichten, die sich von einer tatsächlich physikalisch möglichen Grundbasis dann wegbewegen in die Fiktion rein. Und das war schon, ich habe da viel Bücher und bin auch Weltraumfan, und dann habe ich mir vorgenommen, jetzt schreibe ich einen eigenen Science Fiction, der dann, lass mal sagen, 2023, 2024 dann vielleicht, wenn der irgendein Verlag sich das antun möchte, dann vielleicht auch erscheint. Also der wird sicherlich auch dick sein, aber da kommt vieles rein. Also praktisch meine Affinität zu Licht, das kommt ja aus dem vorherigen Buch ein bisschen, und das Beschreiben von Bildern. Also so schöpfe ich da meine Texte quasi. Ja, und dann mal gucken, wie die Menschheit wegkommt und was die Umwelt macht und ja, wie sich das alles entwickelt, das weiß ich alles noch nicht.
Okay, also das ist ja spannende Einblicke und spannend, was da kommt. Also ich werde das weiter beobachten und auf die To-Do-Liste für 2023 mal setzen, um zu gucken, ob es da einen Roman in den Buchhandlungen gibt, der das Ganze, ja, dessen Autoren ich dann kenne. Also ich bin mal gespannt. Werd das mal gucken. Im Übrigen, der Name Frank Paschen ist ein paar Mal gefallen. Da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen. Den Frank Paschen hatte ich auch schon zu Gast im Podcast vor, ja, einigen Monaten. Haben wir über das Buch Inspiration Leica Akademie gesprochen. Wer da hineinhören will, den Link werde ich auch noch mal in die Shownotes packen. Nina Alp, ich freue mich, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt zu eurem Buch, was, wie gesagt, wirklich für mich die Lücke schließt zwischen dem am Ende fertigen Fotobuch und vorher dem Bild erstellen und den Weg dahin, wie kriegt man das Ganze zusammen, finde ich es wirklich euch sehr gut gelungen. Mir hat es geholfen, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Erschienen ist das Buch im Rheinwert Verlag, kostet 49,90 €. Wie gesagt, alle Informationen packe ich dann auch noch mal einmal rein. Wie findet man mehr über euch, wenn man jetzt auch verfolgen möchte, was mit dem Roman passiert, oder sich das Porträtmagazin angucken möchte oder irgendwas anderes? Wo findet man euch im Internet?
Also auf Facebook findet man uns einmal unter Porträtmagazin oder zum anderen unter Eibelshäuser. Unsere Homepage, da mangelt es gerade so ein bisschen. Ne? Das ist so wie der Schuster, der die schlechtesten Schuhe hat. Also da muss ich mir selber mal ein bisschen in den Hintern treten. Da soll eine neue entstehen und da wird man uns verfolgen können.
Aber das ist also doch gut, dass man dann immer mal wieder nachgucken kann, dass, ob dann irgendwas sich getan hat. Das ja, muss man positiv sehen.
Absolut, ja.
Es liegt ein bisschen auch daran, dass wir also die Struktur etwas verändern. Also wir haben doch gemerkt, dass wir mehr Bildautoren und Textautoren geworden sind im Laufe der Zeit und Konzept und Kommunikation anbieten und natürlich auch in der Erwachsenenweiterbildung dann mehr zu tun haben, und das entspricht nicht mehr ganz unseren Inhalten, die wir auf der eibelshäuser.com hatten, sondern da muss man das aktualisieren. Da werden auch dann die Bücher auftauchen, ein paar Ausblicke und auch wieder Termine, soweit es denn dann auch in Präsenz wieder geht, in Zukunft dann bei uns in Zingst. Das haben wir ganz stark vor. Dieses Thema Fotografie, ein Drittel, Layout, Buch machen, zwei Drittel, das wollen wir doch vorantreiben, und das kann man dann nachlesen dann auch.
Okay, auch da packe ich die Links in die Shownotes rein. Und dann bin ich gespannt, ich denke auch viele andere, was sich da in Zukunft dann noch finden wird. Ich finde es, wie gesagt, wunderbar, die Nische mit Design, Layout zu vervollständigen, dass man da auch mal ein bisschen über den Tellerrand als Fotograf guckt und nicht nur weiß, wie man gute Bilder macht, sondern auch, wie man die Bilder gut präsentieren kann. Ich freue mich, und wenn es dann irgendwann wieder was gibt, dann sieht man sich vielleicht auch auf Zinks oder zu einem neuen Podcast-Gespräch, wenn ein anderes Fotobuch herauskommt. Ich würde mich freuen.
Sehr gerne, Thomas. Das machen wir unheimlich gerne, und wir bedanken uns bei dir für die Möglichkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ein schönes Gespräch. Dann, wir haben uns kaum verstottert.
Nein.
Und ja, vielen Dank dafür.
Das war das Gespräch mit Nina und Alp Eibelshäuser. Alle Informationen findet ihr wie gehabt unter www.fotobuch-ecke.de. Und dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, tschüss!